Ja, vielen Dank, Karin. Ich sage, sie hat super gemacht, oder? Sie hatte noch vor einiger Zeit richtig Bammel davor und das wird immer besser und immer schöner. Das Zweite, wenn jetzt später dann die Folien kommen, versuche ich mal selber weiter zu klicken. Der Stefan hat es ja letztes Mal angedroht, wir sollen das selber weiter klicken. Und ich versuche mich da mal, ich habe schon zu meiner Frau gesagt, sagst du mir ganz leise, Folie, Folie, wenn ich es vergesse. Und ihr dürft auch Folie rufen und vielleicht die Barbara eins weiterklicken, wenn ich es überhaupt nicht schaffe. Na gut, als Drittes, ich predige weiter in der Reihe Frucht des Geistes. Das ist jetzt der dritte Teil. Der erste Teil war über die Liebe, der zweite Teil war über die Freude. Und wenn wir so nach Galater 5, die Verse 22 und 23 gehen, die wir jetzt nicht hier drauf haben, dann wäre das Nächste, weiß das jemand? Der Frieden, genau. Aber ich bin förmlich hängen geblieben bei der Freude. Ich habe nochmal was über die Freude. Ich glaube, das schadet nicht, wenn man öfter über die Freude predigt. Weil die Freude ist unsere Stärke. Wir sollen Freude am Herrn haben, nicht an den Umständen. Und ich habe letztes Mal gesagt, okay, unsere Freude ist vielleicht nicht ganz unten, aber der Pegel ist auch nicht ganz oben. Von jedem Einzelnen und von der Gemeinde, sagen wir, da ist noch ein bisschen was möglich. Da könnte man uns vielleicht an manchen Stellen am Herrn noch viel, viel mehr freuen. Und so habe ich heute die erste Folie. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, schau an. Philipper 3, Vers 1, da heißt es, übrigens, meine Brüder, und ich sage auch Schwestern dazu, freut euch im Herrn, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Wie schön ist es, dass der Paulus so ähnlich denkt wie ich. Es ist ihm nicht verdrießlich, das öfter zu schreiben, dass sich die Gemeinde freuen soll. Und es ist gut, dass wir das auch immer wieder ausdrücken. Vielleicht da deinen Nachbarn einfach irgendwann einmal sagen, freu dich am Herrn. Aber wenn wir hier drauf schauen, es war ihm nicht verdrießlich, es ist ihm nicht peinlich gewesen. Er sagt nicht, da werde ich müde, wenn ich euch das immer erklären muss, sondern er wird nicht müde. Und er steht hier, was ich ganz wichtig finde, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Fest werdet heißt was, dass wir Wurzeln haben. Das ist dem Paulus bei jeder Gemeinde wichtig gewesen, dass er, weil es immer wieder sich Irrlehrer eingeschlichen haben und ihm war es wichtig, dass die Gemeinden fest werden, fest verwurzelt in Jesus Christus. Ich habe da was, ein Bild mitgebracht, kennen vielleicht manche, ist aus dem Buch heraus, ein Leben produzierender Baum. Und du sollst dich nicht so damit beschäftigen, was da so oben in den Blättern drin steht oder am Stamm oder in den Ästen, sondern vielleicht kannst du es lesen, was bei den Wurzeln steht. Da steht Friede, da steht Liebe und Freude. Und die Wurzeln sehen wir hier, die gehen richtig tief. Und was auch noch wichtig ist, ist das Erdreich drumherum. Da steht Gottes Liebe, Gottes Erbarmen, Gottes Gnade, Gottes Wort. Das ist das Wichtige. Das heißt also insgesamt, wir sollen fest verwurzelt sein in Gottes Liebe und sein Wort, in seiner Gnade, in Jesus Christus verwurzelt. Circa 5 Jahre davor hat der Paulus einen Brief, das ist der zweite Brief, an die Korinther geschrieben. Und er hatte einige Kritiker, einige, die es nicht gut gemeint haben mit ihnen. Und dann hat er so an einer Stelle angefangen und hat gesagt, ich kann auch protzen. Und dann sagt er in 2. Korinther, Kapitel 11, ab Vers 23, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer, ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Boah, einer sagt's, oi, oi, oi. Also wir können uns mit Paulus nicht vergleichen, müssen wir auch nicht. Wir sehen gerade in der Folie davor, was er alles erlitten hat. Und ich habe extra die zweite Folie so gemacht, also Vers 27 und 28. Da können wir uns ein bisschen drin finden. In Mühe und Arbeit. Wer hat keine Mühe, wer hat keine Arbeit? Und gerade der letzte Vers, wenn es heißt, was täglich auf mich einstürmt. Was stürmt oft täglich auf uns ein? Da gibt es viele Dinge, die auf uns einstürmen. Darum habe ich gesagt, okay, die beiden Verse, da sind wir noch eher mit dabei. Aber bei all dem anderen sind wir froh, dass wir es nicht erleiden müssen. Und ich hoffe, nicht irgendwann wirklich müssen. Der Paulus war ein Held in unseren Augen. Manchmal möchte man mit ihm tauschen. Da, wo er so die Begegnung mit Jesus gehabt hat oder wie er Gemeinden gegründet hat, so vielleicht ganz am Anfang oder wie sie gewachsen sind, vielleicht auch wie er immer das Evangelium ausgeteilt hat, aber so bei seinen Umständen und Drangsalen, da sagen wir lieber, nee, gut, dass wir das nicht so erlebt haben. Aber in all diesen Umständen sagt er, und da wiederholt er sich ja immer wieder, freut euch in Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Wollen wir dieser Aufforderung Folge leisten? Oh! Wollen wir dieser Aufforderung Folge leisten, dass wir uns freuen im Herrn? Da muss ein Amen oder ein Ja kommen. Das Amen in der Kirche darf nicht zu Ende gehen. Jetzt gehen wir 1000 Jahre zurück. Vielleicht sind es auch 1000 Jahre und ein paar Jahrzehnte. So weit auseinander waren der Paulus und der David. Und der David hat auch Zeiten der Not erlebt. Er hatte genügend Feinde, brauchen wir bloß an Saul denken oder auch an Absalom. Und er hatte genügend Widerstände. Aber im gewissen Maße können wir das Leben von Paulus und von David vergleichen. Beide starke Männer im Glauben, aber auch brutal herausgefordert, ihre Fehler gemacht und ihre Sünden, aber sie hatten ein großes Herz und Gott hat ihr Herz gesehen. Schauen wir uns mal die nächste Folie an. Um das geht's heute. Da steht, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist doch so ein ähnlicher Vers, wie der Paulus gesagt hat. Habe deine Freude am Herrn, freut euch am Herrn. Und er sagt, habt Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ist doch eigentlich ein Hammervers, oder? Den liest man doch irgendwie gerne. Und der ist irgendwie interessant. Das ist für mich fast so, wie man heutzutage sagt, wie ein Sechser im Lotto. Mit Zusatzzahl, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Oder ich bin ja noch aus der Schwarz-Weiß-Filmzeit, also meine Eltern und meine Oma haben einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt und da gab es die bezaubernde Genie. Ein paar lachen, also ein paar kennen sie. Die hat, glaube ich, irgendwann mal sich was gewünscht und hat ihren Kopf geschüttelt und einmal genickt und da war der Wunsch da. Die Frage ist ja bei diesem Vers, wo ist da der Haken? Wo ist bei diesem Vers der Haken? Und irgendwie sind die Menschen früher misstrauisch gewesen und heutzutage auch. Brauchst bloß einmal einen Handyvertrag unterschreiben. Manche unterschreiben gutgläubig. Ich habe einige Geschwister jetzt gehört und da kommst du aus dieser Kiste nicht mehr raus. Da hat dich irgendeiner über den Tisch gezogen. Und so könnte man sagen, was ist mit diesem Vers? Was soll der Vers? Festzuhalten ist einmal, dass dieser Vers so in der Bibel drin steht. Ich weiß nicht, welche Übersetzungen das ihr habt. Ich habe etliche nachgeschaut. Manche übersetzen diese Lust mit Freude, mit Glück. Ältere Übersetzungen schreiben sogar, ergötze dich am Herrn, labe dich am Herrn. Und bei dem hinteren Teil von diesem Vers heißt es meistens, was dein Herz begehrt oder was dein Herz sich wünscht. Lust am Herrn ist was ganz was anderes als wie Lust an irgendwas. Lust an Eis im Sommer, Lust an einem Kaffee, Lust an Schokolade, an Nutella. Gell, ihr Männer? Lust an einem guten Tröpfchen Wein oder ein leckeres Essen. Aber das ist ein gewisses Bedürfnis, da habe ich Lust drauf und dann wird meistens das Bedürfnis erfüllt. Aber wer ein Bild der Lust sehen will, der muss einfach mal ein Baby an der Mutterbrust sehen. Das ist doch was Wunderbares. Ich sage immer, der ganze Mensch, also der kleine Mensch da, der genießt, der ist ganz hingegeben, ganz geborgen, ganz nah und ganz zufrieden. Wenn das Baby genießt, dann wird es gesättigt, gestärkt und kommt irgendwann zur Ruhe. Manchmal siehst du die Babys, ich habe ja drei Kinder, wie die dann so wegkippen, so von der Mutterbrust. Dann läuft noch aus dem Mundwinkel die Muttermilch raus. Und manchmal machen sie noch, schnaufen nochmal fest durch und sind weg. Wie schön ist es? Und die Bibel vergleicht es, dass wir von Gott getröstet werden, wie ein Kind bei seiner Mutter. Wir haben diesen wunderbaren Zugang zu Gott, zum Schöpfer, einen intimen, einen kontaktfreudigen Zugang zu ihm, dass man so vergleichbar wie ein Säugling bei der Mutter ist. Und das ist wunderbar. Oft wird dieser Satz, den wir hier haben, und habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt, so als Wenn-Dann-Satz behandelt. Wenn du deine Lust am Herrn hast, ja, dann erfüllt er dir alles. Aber das wäre berechnend. Und das sollte man nicht tun. Das steht so nicht da. Als erstes steht wirklich, habe deine Lust am Herrn. Als erstes ist wieder Gott dran. Und dann kommst erst du und ich. Zuerst habe deine Lust am Herrn. Das ist die Aufforderung, die Bibel uns gibt. Das soll das Höchste für uns sein, das Wichtigste für uns sein. Wir singen in einem Lied, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Ja, dann mach zuerst das Erste, was in diesem Vers steht. Alles andere führt eigentlich nur dazu, dass wir Gott klein machen und zum Wünscheerfüller. Kennt ihr das? Gibt es Bücher auch, die über das schreiben, dass Gott so ein Wünscheerfüller ist? Du opferst ja deine Zeit für den Herrn, du opferst dein Geld für den Herrn, du opferst noch vielleicht deine Ergebenheit vor ihm. Und dann meinst du, du kannst alles haben. So wie beim Automaten, du schmeißt einen Euro rein, ziehst unten und dann kommt Hanuta, Mars oder eine Cola raus und dann ist wieder alles erfüllt. Wenn wir denken, dass wir so mit Gott umgehen können, dann ist Enttäuschung vorprogrammiert. Dann gibt's Enttäuschung. Denn Gott ist souverän und er lässt sich nicht zwingen. Ich zeige jetzt nicht einen Vogel, aber der kennt unsere Gedanken. Der weiß genau, was wir im Schilde führen. Dass wir sagen, oh okay, jetzt trickst mir Gott ein bisschen aus. Das ist nicht möglich. Die Frage ist nur, wie verstehen wir diesen Vers? Der David und der Paulus haben eins gemeinsam. Die Beziehung zum Herrn. Die sind über 1000 Jahre auseinander, aber sie haben den gleichen Gott und die gleiche Beziehung. Sie wussten, dass von daher die Stärke kommt, von daher ihre ganze Kraft und ihre ganze Motivation zu leben. Ist euch da noch was aufgefallen an diesem Vers, so wie er hier steht? Ich sage es jetzt einfach mal, das ist dieses Und. Da steht und. Nicht in jeder Übersetzung, aber jetzt sage ich mal in der Elberfelder Übersetzung und in den älteren Übersetzungen, auch in einer, der ziemlich nah am Urtext ist, da steht und. Was bedeutet ein und? Der Satz ist nicht vollständig. Da ist irgendwas davor. Und das irgendwas können wir uns gerne anschauen. Das ist der Vers natürlich 3 in Psalm 73. Und da steht was Besonderes. Da steht, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Und dann kommt dieses, und habe deine Lust am Herrn. Also das gehört mit dazu. Diese drei Bereiche, die gehören mit dazu. Und wir wissen das, wir sollen die Verse nicht immer so aus dem Zusammenhang reißen. Ich mag es gern, wenn ich jemandem zum Geburtstag gratuliere. Da ziehe ich einen Vers und dann rufe ich die Person an und dann sage ich, ich habe den Vers für dich gezogen. Aber es ist trotzdem gut, das davor und das danach zu lesen, im Kontext, im Zusammenhang zu lesen, sonst gibt es Missverständnisse. Der Psalm, der geht eigentlich darum, um das scheinbare Glück der Gottlosen. Psalm 37. Und wenn du jetzt die Zahl umdrehst, Psalm 73, da geht es auch um das scheinbare Glück der Gottlosen. Hier schreibt ihn David und in Psalm 73 ist es Asaf. Und beide hadern eigentlich ein Stück weit mit Gott. Die sind erbost, die sind wütend, die entrüsten sich. Und der David sagt, Mensch, die Gottlosen, die haben Macht, die haben Erfolg, die haben Geld, die sind dick vor lauter Essen, die sind auch noch gesund. Obwohl sie nicht an dich glauben. Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben und er denkt, Mensch, und trotzdem geht es denen gut. Der David sagt, es geht uns, die wir Jesus Christus nachfolgen, nicht um das, was wir haben oder das, was wir schon mal gehabt haben oder mit wem wir Kontakt haben, wem wir alles kennen, ist gar nicht so wichtig. Sondern ihm ist wichtig und uns soll es auch wichtig sein, unser Sein. Unser Sein vor Gott, Sein mit Gott, Sein für Gott und Sein bei Gott. Und er schreibt da hier, Vertraue auf dem Herrn. Vertraue auf dem Herrn. Ist es was Altmodisches? Ist es was Alttestamentliches? Auch nicht. Das zieht sich durch die ganze Bibel bis zu uns hin, dass wir den Herrn vertrauen sollen. Im Hebräerbrief sagt er, wirf dein Vertrauen nicht weg, was eine ganz große Belohnung hat. Dann schreibt er hier noch, Gutes tun, auch das ist nicht einfach alttestamentlich. Wie viel lesen wir im Neuen Testament, dass wir Gutes tun sollen? Den Galatern schreibt der Paulus, ihr werdet ernten zu seiner Zeit, also eine geistliche Ernte einfahren, Menschen zu Jesus führen zu seiner Zeit. Aber da tut ihr Gutes damit. Und kurz drauf sagt er einfach, tut Gutes an allen Schwestern und Brüdern, aber auch an jedermann. Und das Dritte, was der David da hier noch aufführt, ist, übe Treue. Treue müssen wir echt üben. Ich sage immer wieder, so viel kann ich jetzt nicht von meinem Vater, von meinem leiblichen Vater lernen, aber treu ist er. Treu zu meiner Mutter, treu zu mir, treu zu seiner damaligen Arbeit, die er gehabt hat, treu zu seinem Fußballverein, den er gegründet hat. Da habe ich etwas abschauen können, wie wichtig das Treue ist. Aber wir wissen auch, wir singen Lieder, wir sind untreu, aber du bist treu. Manchmal passt es nicht so ganz bei uns. Und trotzdem schreibt die Offenbarung, sei getreu bis an den Tod. Also ist das alles, was der David aufführt, über tausende von Jahren wichtig, dass wir das einhalten. Wenn ich vorher gesagt habe, was steht davor, schauen wir noch kurz, was steht danach. Gleich in Vers 5 und dann noch im Vers 7, der erste Teil heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. In Klammer, das ist Irene Döbelins Lieblingsvers, so in etwa. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Jetzt haben wir von dem David vorher gehört drei Dinge. Vertraue ihm, was war das nächste? Gutes tun und Treue üben. Jetzt steht hier noch, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, sei stille und warte auf ihn. Das sind sieben Dinge, die wichtig sind und die mit dazugehören zur Lust am Herrn. Wenn wir diese zwei, drei Verse lesen, dann merkt man, wie wichtig es ist, im Zusammenhang zu lesen. Das ist ein gutes Beispiel. Also nicht einfach, ich übertreibe natürlich jetzt, einfach zu Gott sagen, okay, jetzt freue ich mich ein bisschen an ihm, jetzt habe ich ein bisschen Lust an ihm, dann kommt schon unten was raus, dann wird er mal schon irgendwie was erfüllen, was mein Herz sich wünscht. Nein, er kennt dich und er kennt mich durch und durch. Er weiß, wie wir es meinen Und das ist alleine das Gute, weil wenn er weiß, was wir brauchen, ist das andere wieder, dann ist doch eigentlich auch Grund für uns zur Freude. Er weiß besser wie wir, was wir brauchen können. Wie die Karin gesagt hat, ich bin schon lange in der Gemeinde und es ist natürlich auch in anderen Gemeinden manchmal so, dass es Leute gibt, die sagen, ich brauche was. Können wir uns eigentlich alle drin wiederfinden. Aber manche brauchen etwas Größeres, ist was Wertvolleres. Zum Beispiel, ich brauche einen Ehepartner. Wie viele waren schon da, die gesagt haben, ich brauche einen Ehepartner? Und wir haben uns im Leitungsteam gedacht, der oder die sollte noch ein bisschen warten. Oder manchmal denkt man sich, ob die Person überhaupt fähig ist zur Ehe. Und vielleicht war die Person ein bisschen schwermütig und sie hat sich echt gedacht, wenn ich einen Partner habe, dann geht es mir besser. Und es ist nicht eingetreten. Es braucht immer die Beziehung, das ist die wichtigste. Gott kann dich verändern, aber der Partner, natürlich kann der Partner auch in gewissem Maße verändern, aber hier hat es nicht geklappt. Gott kennt unser Leben, er weiß, was gut für uns ist. Er hält gute Dinge für dich bereit. Manchmal sind es andere, aber die sind manchmal oder meistens besser. Der Jakobus hat Folgendes gesagt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Kennt es jemand außer mir? Manchmal wünscht man sich einfach Dinge, wo man später merkt, ach, gut, dass der Herr nicht drauf gehört hat. Manchmal ist es so ein egoistisches Beten und man begehrt etwas, was man eigentlich gar nicht begehren sollte. Denk mal an die Gebote, wie es am Schluss heißt, begehre nicht deines nächsten Weib, deines nächsten Rindvieh und was er alles hat. Nicht Hund, Katze, Maus und kein Auto und kein Boot und kein Geld und Urlaub. Beneide oder begehre nicht. Und manchmal machen wir es doch. Ich habe eine weitere Folie, was der Bonhoeffer dazu gesagt hat. Er hat gesagt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Ist es nicht super? Sag's mal deinen Nachbarn. Du kannst das ablesen und dann hilft's dir. Das ist doch ein genialer Satz, oder? Da sind wir gut dran. Ich finde ihn eigentlich genial, weil er weiß genau, was wir brauchen. Und man könnte hier sagen, die Wünsche werden von der Lust am Herrn bestimmt. So kommt es in etwa raus. Das ist Grund genug, mich an Gott zu freuen. Sein Wort ist ein mächtiger Schatz, oder? Habt ihr das gesehen, da wo die Erde war, vorher bei dem Bild, da war auch gestanden Gottes Wort. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Das mache ich nur ganz kurz. Psalm 119, aber wirklich, 162 der Vers, da heißt es, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Das ist doch echt gut. Wenn du so einen Schatz findest, den hast du doch gern und du freust dich so drüber. Und er sagt, genau so ist der Vergleich mit dem Wort Gottes. Da sollen wir uns drüber freuen. Der Psalm 119 ist der längste Psalm. Aber ich glaube, es steht mindestens 7-mal drin, dass der Psalmist sich an dem Wort freut. Einmal sagt er Mahnungen, einmal Satzungen, einmal Gebote, einmal Gesetz an dein Wort und so weiter. Und da sagt er große Beute. Leider liest nicht jeder Christ gerne in der Bibel. Das muss man echt sagen. Da hört man manches, da sieht man manches. Da denkst du, okay, wenn sie so viel die Bibel lesen würden, oder regelmäßig lesen würden, wie die Süddeutsche. Die war jetzt für ein paar Tage hier im Haus, weil irgendjemand sie im Haus bestellt hat, so für 14 Tage. Und ich habe ab und zu reingeschaut und habe mir gedacht, boah, ist das ein Riesending. Da wärst du ja nicht fertig, wenn du dich auch darauf konzentrierst, so eine Tageszeitung zu lesen. Manche lesen den Spiegel oder den Fokus oder den Stern oder die Brigitte. Natürlich, wenn man sich's kauft, soll man ein bisschen was drin lesen. Irgendwas steht ja auch da drin, wo man sagt, das interessiert mich jetzt. Aber die Bibel sollte vorrangig gelesen werden. Haben wir da Amen drauf? Amen. Gut, wunderbar. Ich sage euch immer, dass mir während der Predigt ein Lied einfällt. Das ist auch, glaube ich, eins von den ältesten Liedern. Das ist mir dann auf einmal so ins Herz gekommen. Zieh mich hin zu dir, o Herr, lass uns zusammen laufen. Zieh mich hin zu dir, o Herr, und halt mich fest. Komm und führe mich her in deine Königskammer, in die Geborgenheit, wo deine Liebe mich umfängt. Und dann kommt's: Ich will mich freuen in dir. Dreimal: Ich will mich freuen in dir. Ich will mich freuen in dir und fröhlich sein. Wie schön ist es, da hat sich der den Text ausgedacht hat, gesagt, das ist mein Wille, ich will. Und das müssen wir uns vielleicht oft sagen, ich will mich freuen am Herrn. Manchmal denkst du, weil die Umstände etwas komisch sind, braucht man sich auch nicht am Herrn zu freuen. Doch, das ist einmal erste Adresse an ihm freuen, das wäre richtig bayerisch, an ihm freuen. Und dann merkst du auch, wenn du das in der Früh machst, da kommt was. Und gerade wenn die Schwierigkeiten auftauchen, sagst, Herr, ich freue mich an dir. Ich will mich immer freuen. Jetzt wollte ich gerade sagen, nächste Folie, aber drück ja selber. Das ist die Luther-Übersetzung. Ihr kennt den Vers wahrscheinlich. Aber wie hammerartig ist der? Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit was? Mit Jauchzen fröhlich sein. Wenn wir den Vers lesen, den musst du immer wieder lesen und lesen. Na, denkst du dir eigentlich nur, wie kann sich der über mich so freuen? Manchmal sind wir doch an einem Punkt, dass wir merken, dass wir sagen, Herr, jetzt hast du bestimmt nicht gefreut über mich. Weil wir sündigen, weil wir irgendwas Verkehrtes tun, weil wir merken, oh, heute war ich irgendwie für die anderen nervig. Und dann denken wir, und dann steht da so ein Wort. Und dann denke ich mir immer wieder, wie viel mehr müssen wir uns über ihn freuen? Er, der keine Sünden, keine Fehler, nichts hat, der alles geschaffen hat, der uns gemacht hat. Wie viel mehr müssen wir uns über ihn freuen? Jemand hat gesagt, wir rauben ihm das, was ihm zusteht. Nämlich Lust an ihm zu haben. Und zum Schluss, viele Bücher können dich informieren. Aber nur ein Buch kann dich transformieren. Wie wunderbar ist, dass das Wort Gottes uns verändern kann. Nämlich schon alleine mit diesem einen Vers und habe deine Lust am Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Hast du da einen Amen darauf? Amen. Wunderbar, gib dem Herrn nochmal einen Applaus dafür. Applaus.